Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling.
Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch nach einer zahlreichen Ewigkeit mal wieder zu einer neuen Folge Laktatdusche. Warum auch immer es jetzt so lange gedauert hat, das lasst mal meine Sorge sein. Aber ich verspreche euch, die Folge heute, die hat sich gewaschen und ihr werdet viel lernen, ihr werdet viel Impact bekommen und ich denke, der ein oder andere Lacher oder Anekdote wird definitiv mit dabei sein. Ich freue mich, dass heute Max Priese mit dabei ist. Moin Max.
Ja, hi Lukas. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, mich ein bisschen mit dir zu unterhalten. Ich denke, das wird ganz cool. Wir auch viel zusammen durchlebt, also sind ungefähr den gleichen Weg gegangen auf Teilabschnitten. Ich denke, wir haben uns da viel zu erzählen. Ist eigentlich ganz cool, ja.
Absolut, denke ich. Wir bewegen uns heute im norddeutschen Raum in Mecklenburg-Vorpommern, Rostock. Und sportlich gesehen sind wir im Radsport. Wenn ich jetzt mal so dein Werdegang kurz abreiße, also ich kenne dich noch, da warst du noch ganz klein, so. Wenn ich dich jetzt angucke, bist du ja richtig schwer und kräftig dagegen.
Ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, wenn ich mich jetzt so alte Bilder sehe von früher, dann sah ich echt doppelt so klein und doppelt so dünn aus. Obwohl ich jetzt auch nicht der Schwerste und nicht der Größte bin.
Ja, du warst so der kleine Max und irgendwie so das kleinste Trikot war dir noch zu groß.
Ja.
Und so die Schnittstelle waren, glaube ich, damals unsere Eltern, die sich dann immer unterhalten hatten. Und irgendwann war ich so ein kleines Rad hatte. Das war damals ein Kona, das hast du ja dann irgendwann mal eine ganze Zeit lang gefahren.
Genau,
so,
ja.
Das ist, glaube ich, so die erste Hauptschnittstelle, die wir beide so haben, ne?
Ja, ich kann mich da an ein Rennen erinnern. Das war eine Landesmeisterschaft, ich glaube im Raum Dasso. Ich weiß es aber leider nicht mehr genau. Da warst du 15 und ich war, glaube ich, U11. Und ich glaube, du hast gewonnen oder Tillmann, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sah das sehr abgesprochen aus, aber das habe ich noch so im Kopf, dass ihr da zu zweit Arm in Arm auf die Ziellinie zugefahren seid und dann nochmal einen Sprint hingelegt habt. Das hat mich damals echt nachhaltig beeindruckt. Das fand ich richtig cool.
Ja, das war so eine richtig dumme Aktion, jetzt so nachdenken. Also ich war, das war wirklich bei Dasso. Und das war so, wir sind irgendwann, ich glaube, wir mussten 4 Runden fahren und nach der zweiten sind wir weggefahren. Mhm. Und dann hatten wir so gesagt, okay, wir fahren einfach rüber. Und dann hat uns so einen Kilometer vor Schluss jemand zugerufen, dass wir das nicht dürfen. So, und dann war uns das erstmal so egal. Wir hatten unseren Plan. Und dann so irgendwie 300 Meter vorm Ziel hat dann das Auto hinter uns angefangen zu hupen. Das war sozusagen damals der Kommissär. Und wir hatten halt beide so einen dicken Gang drauf und sind dann halt losgesprintet. So. Und für mich war der Gang einfach zu dick, weil ich halt so generell auch nicht so der Schnellkräftigste war, sondern eher so, für mich war halt so ein Sprint so 500, 600 Meter. So, das konnte ich. Und Tillmann konnte halt schon immer eher so 200, 300 Meter. So, das war so seins. Und umso länger es wurde, umso blöder war es für ihn. Und dann hatte er damals so das Ding dann gewonnen. Das war auch für mich prägend, weil ich habe halt gewusst, so du kannst halt, oder ich habe daraus gelernt, du fährst halt dein Rennen, du kannst dich auch absprechen, aber bis 1 Kilometer vorm Ziel gelten dann andere Regeln. So, der letzte Kilometer wird halt wieder hart gefahren, auch wenn das dein bester Kumpel ist, gegen den du da fährst.
Also war das bei der Sprint gar nicht abgesprochen. Das war dann schon ein fairer Sprint, ja?
Also abgesprochen war, wir fahren beide gleichzeitig rüber.
Ja.
Und halt die Leute von außerhalb haben halt unsere Pläne einfach gekreuzt.
Ach, krass, ja.
Also jetzt rückblickend mit mehr Erfahrung würde ich auch einfach sagen, wenn wir es einfach so gemacht hätten, wie wir gewollt haben, dann hätte uns keiner was gekonnt.
Ja. Ja, das wusste ich auch gar nicht. Ich dachte bis heute, dass das wirklich komplett durch abgesprochen wäre. Auch der Sprint. Das war, nee, war schon nee, gut, nee. Ja.
Das war alles improvisiert.
Ja, es war schon 6 Tage reif, also da haben die Leute, die Zuschauer, schon nicht schlecht geguckt. Das sah schon echt gut aus.
Ja, so das war so, bin ja dann, glaube ich, so zum ersten Jahr U17 dann irgendwann auf die Bahn gewechselt und war dann Sprinter, sag ich mal. Bei dir war das auch ähnlich, ne? Du bist auch sozusagen klassisch bis zu U15, U15 noch voll durchgefahren auf der Straße und bist dann auch auf die Bahn gewechselt, ne?
Ja, genau. Ich habe in der U11 habe ich angefangen, dann U13, U15 eigentlich alles gefahren, Crossbahn, Straße. Und dann das erste Jahr U17 hatte ich dann eigentlich noch vor, Straße zu fahren. Dann hatte ich aber im Winter pfeifisches Drüsenfieber, was mich da richtig lange rausgehauen hat, dass ich mich da schon dafür entschieden habe, nur noch die Kurzzeitwettkämpfe auf der Bahn zu fahren. Und bin dann aber noch in Rostock gewesen und erst im zweiten Jahr U17 dann aufs Internat nach Schwerin gegangen. Da war ich 14 damals. Genau, ja. Das war dann so der Wechsel.
Ah, krass, du hast sozusagen immer dann von zu Hause aus Rostock aus trainiert und hattest dann diesen kurzen Weg zur Bahn, wenn dann immer Bahntraining war und hast sozusagen die GA-Sachen oder das Krafttraining zu Hause irgendwie bewerkstelligt.
Ja, genau. Ich war damals dann noch auf dem CAD, deswegen hatte ich ja auch noch diese Frühtrainingszeit. Die hat dann erst der Peter Sager, mein damaliger Trainer hier in Rostock, mit mir mal gemacht. Mal viel Rolle gefahren, Krafttraining, im Sommer auf die Bahn, alles Mögliche. Und im Winter war es dann sogar so, dass der André Kweißer, ich glaube, der ist jetzt Landestrainer bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, ist dann tatsächlich extra jeden Dienstag und Donnerstag zum 7:30 Uhr, also er musste ja irgendwann um 6 Uhr wahrscheinlich von sich aus da zu Hause losfahren, ist dann nach Rostock gekommen und hat mit mir dann Training gemacht. Das finde ich jetzt im Nachhinein echt bemerkenswert. Also der hat da richtig viel Zeit investiert und genau, dann Bahntraining habe ich dann nachmittags immer ganz normal mitgemacht mit den Jungs aus Schwerin und bin dann auch schon die Lehrgänge mitgefahren, war damals noch nicht im Bundeskader. Also dann habe dann die Lehrgänge so mitgemacht und bin dann ja die ganzen Sprintcups gefahren, die deutsche Meisterschaft, glaube ich, damals in Dudenhofen. Und genau, zum neuen Schuljahr dann bin ich dann aufs Internat gewechselt und war dann richtig Vollzeitsprinter, ja.
Ja, krass. Also, um nochmal auf André Kweißer zurückzukommen. Also, der hat halt schon immer echt viel so für seine Leute gemacht. Aber das ist halt einfach, also krass. Also, das wusste ich gar nicht, dass er sozusagen dann für dich extra rübergefahren ist. Also, das ist ja, muss man echt sagen, bemerkenswert. Also, Hut ab. Also, ich glaube, da ist jetzt jemand auch auf dem Landestrainerposten, der sich das verdient hat, so.
Ja, ist echt ein Top-Typ und der macht viel für seine Sportler. Und ja, wie du jetzt gesagt hast, vieles weiß man gar nicht, weil er damals jetzt auch nicht angibt oder das eigentlich auch niemandem erzählt. Der ist da echt, der macht
Der macht das
einfach,
einfach, ne?
ja. Also ist ein Top-Typ, wenn man sich ein bisschen mit dem wirklich beschäftigt, dann ja, fällt einem schon auf, dass er echt viel für den Sport gemacht hat. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, dass er doch viel hochgezogen hat, ja.
Ja. Kannst du dich noch an deinen ersten, also an dein erstes richtiges Sprintturnier erinnern, wo du das gefahren bist und wie das war?
Ja, das war mein erstes Jahr U17, beziehungsweise gerade aus der U15 raus, dann ist ja immer im September schon die Sichtung. Die Sichtung in Frankfurt-Oder. Da bin ich damals noch beides gefahren. Also die Ausdauerdisziplin und die Sprintdisziplin. Und das erste war das Sprintturnier, ja. Da bin ich, ich glaube, meine 200-Meter-Zeit war damals gar nicht schlecht. Da hat man dann so ein bisschen auch das Sprintpotenzial gesehen. Und im Sprintturnier wurde ich dann aber, glaube ich, echt vermöbelt. Ich glaube, ich bin gerade so noch ins Achtelfinale gekommen und habe dann da verloren oder so. Da war noch, taktisch musste ich da noch viel lernen. Aber ja, das wird dann auch von Rennen zu Rennen besser.
Ja, und warst du dann sozusagen, wenn du ja Sprint- und Ausdauersichtung gefahren bist, weißt du noch, wo du erfolgreicher warst, letzten Endes unterm Strich? Oder hast du nachher sozusagen von beiden Bundestrainern einen Zettel bekommen?
Nee, ich war tatsächlich. Damals habe ich dann vom keinem Bundestrainer noch einen Zettel bekommen. In der U17 hätte ich da schon in den Bundeskader kommen können, aber dann war das Argument, dass ich eben noch nicht in Schwerin auf dem Internat bin und ja noch nicht so richtig weiß, was ich machen will.
Hm.
Deswegen war ich da nicht im Bundeskader und im Ausdauerbereich auch nicht. Ich war da auch gar nicht so gut. Ich glaube, meine 2000-Meter-Zeit war wiederum gar nicht langsam. Aber so in den Massendisziplinen lief da auch gar nicht so viel. Da war ich noch nicht. War ich irgendwie ein bisschen unterlegen, da bin ich vielleicht so um Platz 20 oder so noch rumgegurkt. Also da war noch
Ja,
nicht viel zu holen,
so ein Massenrennen auf der Bahn hat auch irgendwo seine eigenen Gesetze, ne? Das
ja. Ja, genau, vor allem wenn man halt da noch gerade aus der 15 raus, also einen Monat vorher noch 15 Rennen gefahren.
ja.
Und dann gegen die Jungs, die ja schon in Cottbus auf der Sportschule waren. Und ja, die Rennen, die man in Mecklenburg-Vorpommern gefahren sind, die hat man zwar gewonnen, genau, aber fährt
Aber du
man.
fährst halt auch nur mit drei Leuten um die Ecke, ne? So dass.
Genau, ja. Also der Druck war schon damals da, aber taktisch hat es halt voll gefehlt. Und wenn man dann gegen Gleichstarke fährt, dann ja, kriegt man halt ordentlich auf den Sack.
Ja, aber bei mir war es damals auch so. Ich bin auch sozusagen U15 raus und dann erste Sichtungsrennen auch Frankfurt-Oder. Und ja, ich habe mich damals ja Wir hatten Vorbelastung gemacht und ich war der Letzte auf der Bahn und musste noch einmal 200 Meter fahren. Ja, und dann habe ich mich halt grandios abgeräumt, selbst abgeräumt noch auf der alten Bahn in Frankfurt. Und der Rekord steht bis heute, von Kurvenanfang bis Kurvenende
Boah, aber
geschlittert.
das gab dann bestimmt ordentlich Verbrennung, oder?
Ja, ordentlich Verbrennung, ordentlich Splitter. Und einfach beschissene Nächte so, ne? Aber Respekt vor allen Leuten so auf der Bahn, ne? Weil alle sich gefragt haben, wie kann man so dämlich sein?
Ja, gut, wenn man jung ist. Vor allem, die war noch mal steiler, ne, als jetzt, die Bahn damals.
Ja, und sie war halt auch schon gut abgefahren, deswegen war sie auch schön glatt und man konnte
Oh.
gut rutschen, so, ne? Und wichtigste Lektion, seitdem bin ich immer mit Handschuhen auf der Bahn gefahren.
Ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, überhaupt Radrennen nur mit Handschuhen zu fahren. Ich hatte jetzt auch einen Teamkollegen, der ohne Handschuhrennen gefahren sind und die Hände sahen danach nicht mehr so gut aus.
Ja.
Das ist einfach unnötig, wenn man sich dabei dann verletzt und deswegen ausfällt, weil das ja leicht zu vermeiden ist. Fahr jetzt zwar alles, aber das kostet dann auch wieder Zeit und Energie.
Ja, und zur ha Hand ist halt immer so gefährlich, ne? Weil du benutzt sie halt ständig, ne? Das hält dann halt einfach länger. Und so jetzt zu sagen, man fährt ohne wegen diesen hässlichen Kanten, das ist halt so rückblickend dann immer dämlich.
Ja, genau.
Wobei, ich kannte mal einen, der hat es extra mal mit Handschuhen gefahren, weil er halt diese Kanten so geil fand, ne? Weil man hat halt gesehen, dass er Fahrradfahrer ist.
Ja, gut, okay, wenn man das schön findet, dann ja, schön finde ich das nicht, aber gut, im Training fahre ich dann auch
Ja.
ohne Handschuhe, deswegen sind die Kanten dann nicht ganz so schlimm. Dann eher an den Armen und an den Beinen, da sieht man dann schon früh genug, dass man Radsportler ist.
Ja. Wie ging das weiter bei dir auf der Bahn?
Ja, dann, wie gesagt, war ich dann erstmal krank und habe dann das ganze Grundlagentraining im Winter verpasst, sodass ich dann nur noch die Kurzzeitwettkämpfe gefahren bin in meinem ersten 17. Jahr. Wurde dann auch immer besser. Da war auf jeden Fall echt Potenzial zu sehen und taktisch wurde das immer besser. Und dann kam das zweite 17. Jahr, beziehungsweise wieder die September-Sichtung. Und damals, da war ich dann schon echt ganz gut. Ich glaube, da bin ich Zweiter geworden im Sprintturnier, das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr genau. Und bin dann in den U17-Bundeskader reingekommen. Und ja, dann ging das da immer so weiter. Das war dann erstmal so der U17-Weg. Dann weiß ich noch, konnte ich die erste Sichtung dann im neuen Jahr, im zweiten Jahr U17, konnte ich dann tatsächlich das Sprintturnier gewinnen. Und zwar gegen Willi Weinrich, wer so ein bisschen in der Bahnsprinter-Bubble drin ist, der kennt den. Der
Ja,
Typ ist echt unschlagbar eigentlich gewesen in den Nachwuchsklassen. Bin ich immer noch stolz drauf, dass ich ihn einmal, ich glaube, da war auch nicht so gut in Form, aber dass ich da echt einmal schlagen konnte. Ja, ich glaube, ich war auch echt der Einzige aus Deutschland, der ihn in seiner U17 und U19 Zeit im Sprint schlagen konnte. Danach leider auch nicht mehr, aber ja, das ist
das, aber das war, glaube ich, schon immer so. Es gab so in jeder Altersklasse so sozusagen in jedem Jahrgang gab es irgendwie so ein, zwei Leute, die waren halt einfach auf einem anderen Level, warum auch immer.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist halt einfach so krass und so, die dann mal zu schlagen oder gegen die zu fahren, das war halt einfach immer nur unglaublich so. Und was ich aber im Nachhinein so ein bisschen jetzt bedauere, ist halt, wenn man jetzt so guckt, dass es halt immer so viele gute gab, dass davon kaum Leute übrig geblieben sind, dass halt alle irgendwo so die U19 durchgezogen haben, dann das erste Jahr U23 und dann waren sie auf einmal weg vom Schuss so.
Ja, ich denke, das ist für den Kopf vielleicht sogar echt besser, wenn man in der U17 vielleicht noch ein bisschen hinterherfährt, in der U15, dann zur U19 erst wirklich Erfolge hat und gut wird. Und aber auch da noch echt kämpfen muss, weil jeder, egal wie gut man in den Junioren ist, außer vielleicht jetzt Remco, aber wenn man dann reinkommt in die U23, in die Männer, dann ja, wird man erstmal verprügelt, das ist so. Und wenn man aber nur Erfolge aus den Nachwuchsklassen gewohnt ist, dann ist das natürlich für den Kopf extrem schwer. Und dann fehlt so ein bisschen der Biss bei einigen, die da erfolgsverwöhnt sind. Und ich denke, da ist es ganz gut, wenn man einfach schon früh genug kämpfen musste um Erfolge, um Siege, um die Kaderplätze. Und ja, dann ist der Sprung in die U23 vielleicht vom Kopf her sogar ein bisschen einfacher.
Ja. Wie war das bei dir? Also so Sprinter machen ja sehr, sehr viel Krafttraining. Wie hast du das so körperlich vertragen? Bist du da gut mit durchgekommen oder hast du dann doch hier und da mal die ein oder andere Beschwerde?
Ja, ich bin da eigentlich wirklich sehr gut mit durchgekommen. Ich war da auch immer eigentlich sehr fleißig, dass ich ja, mich fast jeden Abend früher gedehnt habe. Dann am Ende hat es auch gereicht, dass ich mich zweimal die Woche gedehnt habe, viel Stabi-Übungen gemacht habe und dadurch, denke ich, diese Beschwerden nie hatte, weil ich da eigentlich immer relativ stabil war am Rumpf und in den Knien und ja, meine Muskeln dann immer noch ein bisschen lockern konnte durch ganze Dehnung und da nicht so viel Verspannung war. Ich denke, viele, die so ein bisschen Probleme haben, dann jetzt vor allem im Knie- und Rückenbereich, das kann man viel durch Dehnübungen lösen. Wo man natürlich auch dazu sagen muss, dass ich nie diese extrem hohen Gewichte gemacht habe, was natürlich für die Gelenke natürlich auch ein bisschen besser ist. Aber ich denke so
Ja,
der, ja.
das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, so was du so maximal mal gebeugt hast oder so an der Beinpresse
Oh,
bewegt.
an der Beinpresse, das waren auf jeden Fall über 300 Kilo. Gut, Beinpresse haben wir dann auch nicht so oft gemacht, natürlich mehr über die Kniebeuge. Da weiß ich, dass ich maximal echt wenig gemacht habe, vor allem für einen Bahnsprinter wirklich sehr wenig. Ich glaube, ich habe da meine Wiederholung mit 107,5 Kilo geschafft. Und
Ja.
mit 100 Kilo habe ich 5 Wiederholungen geschafft. Das waren
Ja,
nur mal
okay, krass,
so.
aber du hast ja wahrscheinlich auch nicht so viel gewogen wie alle anderen, ne? Wenn man das mal so sozusagen vergleicht.
Ja, genau, gut, wenn man das relativ zum Körpergewicht sieht, dann war das schon okay, ja. Aber bin auch schnell gemerkt, dass ich dann so ein bisschen die schnelle Muskelfaser dann am Ende doch fehlt, um wirklich in der Spitze noch richtig viel zu beugen. Weil bei vielen ist es so, die schaffen auch nur 5 Wiederholungen, mit 100 Kilo nur 5 Wiederholungen, aber machen dann mit 120 Kilo eine Wiederholung. Und bei mir war da einfach nicht mehr so viel rauszuholen. Ich habe das dann einfach auch nicht mehr angesteuert bekommen. Das war so ein
Ja, und
bisschen,
dann,
ja.
das ist glaube ich so das, was wo man bei meinem Jahrgang noch nicht so ganz drauf geachtet hat, sondern da war man eher so, ja komm, mach lieber eine Wiederholung mit viel Gewicht und dafür die Ausführung nicht so ganz richtig so. Da war halt eher so dieses Bodybuilder-Denken mit drinne. So, und wenn du dann halt so vier Jungtiere hast, so die sich halt dann auch gegenseitig betteln, weil sie halt auch einfach in unmittelbarem Umfeld so jeden Tag aufeinander hängen, so dann ist das halt auch schnell mal ausgeartet, so, ne? Dann hast du so Sachen, dass du dann auf den Sonntag in den Kraftraum gehst, wenn du Krafttraining hast, und dann ist auf einmal sämtliche Gewichtsscheiben, die es gibt, im gesamten Kraftraum auf der Beinpresse, und dann stehen da noch zwei Leute auf der Beinpresse oben drauf, und dann hast du da so einen Dominik sitzen und der macht erstmal zwei Wiederholungen.
Ja, da habe ich auch schon Stories gehört, dass da wirklich sich schon richtig, richtig schwere Leute noch zusätzlich auf die Beinpresse rausstellen mussten. Ja.
Ja,
Ja,
ne,
das ist
oder
schon
halt,
brutal, ja.
dass sich halt einfach so viel Gewicht auf die Stange gepackt wird, dass sie sich durchbiegt. Und du weißt einfach schon beim Rausheben so, wenn du jetzt runtergehst, das wird nichts, aber du gehst trotzdem runter so, und dann knackt halt die Stange weg so, ne? Das solche Sachen halt.
Ja, klar. Ich denke, das ist gut, wenn ich mir jetzt Bilder von euch von früher angucke. Sah ihr auch noch alle ganz anders aus als jetzt meine Schweriner Kollegen oder die meisten oder manche von meinen Schweriner Kollegen. Also ihr wart da doch alle ein bisschen kräftiger, ein bisschen breiter.
Ja, natürlich, weil wir waren auch immer montags im Kraftraum und da war Brustbizeps.
An welchem Tag wart ihr nicht im Kraftraum?
Mittwochs meistens.
Achso, aber
Wobei,
sonst alle Tage.
nachher, als wir 11. Klasse waren, waren wir auch mittwochs da, weil da hatten wir ja dann nochmal 2 Trainingsstunden
Stimmt,
mehr in der
ja,
Schulzeit.
stimmt, ja. Ja, gut, das erklärt dann natürlich einiges, ne? Aber so, bei uns hat das dann so ein
Ja,
bisschen
und
gewandelt, ja, dass wir weniger am Oberkörper auch trainiert haben und dann mehr Stabi dafür gemacht haben, was ja auch Sinn macht.
ja, aber wenn ich jetzt so mir so die jungen neuen Sprinttalente aus Deutschland angucke, die scheinen ja dann doch auch wieder relativ viel Oberkörper im Kraftraum zu machen, ne? Wenn ich da jetzt so an Marc denke oder auch an Paul oder auch an Anton, so die haben ja alle schon doch stabilen
Ja,
Oberkörper.
auf jeden Fall. Ich denke, das ist doch viel, viel Genetik, die da dafür spricht. Und denke, die machen dann auch echt viel im Kraftraum. Sicherlich auch viel Stabi und dazu noch viel Oberkörpertraining. Also ich denke, haben ja auch alle Athletiktrainer, dass das da wirklich das Maximum ausgereizt wird und rausgeholt wird.
Ja, aber ist ja auf der anderen Seite ist es ja auch alles Masse, die bewegt werden muss nachher auf dem Rad, ne?
Ja, genau, ne? Vor allem beim Anfahren muss man das ja alles erstmal in Schwung bekommen. Wenn man das beschleunigt hat, dann rollt das. Dann rollt die Masse, aber die erstmal in Schwung zu bekommen, das ist schon schwierig.
Ja, wenn wir dann mal weiter bei dir gucken, U19, ne?
Ja.
Dein erstes U19-Jahr warst du, glaube ich, Vize-deutscher Meister, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ne?
Nee, ich war noch in der U17. Im zweiten U17-Jahr bin ich nochmal Vize-Deutscher Meister am Keirin geworden.
Oder
Genau.
war das so, ja?
Ja, das war da auch eine ganz unglückliche deutsche Meisterschaft, weil ich da auch so ein bisschen vom Titel im Sprint geträumt habe. Mir aber 2 Monate vorher bei einem Sprintcup durch einen wirklich ganz blöden Sturz losgerollt, die erste Runde, und dann habe ich angetreten, nur ein bisschen zu beschleunigen, und bin dann beim Hinterrad weggerutscht. Das war in Dudenhofen. Habe mir dann meinen Daumen gebrochen. Und ja, dann bin ich erstmal bestimmt fast 6 Wochen, konnte ich nicht hundertprozentig trainieren und musste dann viel auf den Zeitverlenker und so fahren, also den ganzen Mist. Ja, und war dann dafür, denke ich mal, war ich schon in der besten Form, in der ich hätte sein können. Aber natürlich nicht das, was ohne Verletzung möglich gewesen wäre. Und dann ja, war ich über die 500 Meter Zeitfahren. Da ist man nur 17 noch 500 Meter und keine 1000 Meter gefahren. Aber ich glaube, das ist jetzt auch immer noch so.
Ja, das ist immer noch
Ja,
so, ja.
okay. Da bin ich dann Vierter geworden. Ja, gut. Dafür bin ich, war ich, war schon ein bisschen unzufrieden, ein bisschen knapp an der Medaille vorbei, aber dachte mir dann, na gut, jetzt im Sprintturnier, dann Medaille ist eigentlich Pflicht. Und ja, irgendwie lief es dann auch nicht so gut, dass ich dann Halbfinale, ja, das Halbfinale verloren habe. Und dann eigentlich das Finale um Bronze, das hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Ich glaube, gegen den Gegner, gegen den ich da gefahren bin, habe ich in der Saison jeden Lauf gewonnen. Und naja, dann stand es auf einmal 1-1, habe ich einen dummen Fehler gemacht, nachdem ich den ersten Lauf gewonnen habe. Und dann gibt es ja, wenn es 1-1 steht, noch einen Entscheidungslauf. Und da sind mir ein bisschen die Nerven durchgegangen. Habe ich wieder einen blöden Fehler gemacht und den dann verloren. Da war ich schon wirklich am Boden zerstört, dass ich dann immer noch keine Medaille hatte. Und dann kam die Höhe. Am Tag danach war dann ein Teamsprint. Und da wird ja im Kurzzeitbereich, darf ein Team aus so 17 und aus so 19 Fahrern gemixt werden.
Aha, ja, stimmt.
Genau, und wir hatten in dem Jahr war Schwerin wirklich richtig stark, eigentlich das Schweriner Gold gewinnen müssen mit Dominik Kruse als Anfahrer und oder Dominik Grimm als Anfahrer und Dominik Kruse auf der 2 und dann Martin Zillmer oder Tom Neumann auf der 3. Und Martin Zillmer ist aber schon vor der DM ausgefallen, ist dann gar nicht mit angereist. Und Tom Neumann ist einen Tag vorher gestürzt und konnte so dann am Teamsprint nicht teilnehmen. Das heißt, dann musste ich auf einmal dafür einspringen und bin dann als 17 Fahrer bei den Junioren den Teamsprint mitgefahren. Da war ja noch die maximale Gangbegrenzung 90 Zoll, also 50-15. Dann bin ich
Ja.
da, habe ich mir da ein abgekurbelt. Und dann haben wir wirklich so ganz gut gefahren. Die Qualifikation waren Zweiter, waren dann im großen Finale. Nee, sowas nicht. Wir wären Zweiter geworden in der Qualifikation, haben dann aber um wirklich ein paar Millimeter, waren vielleicht eine Tausendstel, haben wir einen echten Wechselfehler begangen und wurden dann dafür distanziert. Und mit unserer Zeit wären wir ins große Finale eingezogen, hätten also Silber sicher gehabt. Und so, ja, war dann wirklich um eine Tausendstel, waren wir dann auf einmal draußen. Und dann habe ich sozusagen meine nächste Medaille verpasst. Also dann 3 Disziplinen, wo ich eigentlich hätte eine Medaille gewinnen können.
Ja.
Hatte ich immer noch keine Medaille. Und dann war am letzten Tag das Kairin-Turnier. Und ja, da hat dann endlich mal eigentlich alles geklappt. Und dann konnte ich da doch noch eine Silbermedaille mitnehmen, was ja von der Erwartung und vom Verlauf der Saison eigentlich immer noch viel zu wenig war. Aber für den Kopf war das dann gut, da wirklich nicht leer ausgegangen zu sein.
Ja, aber das mit diesem Teamsprint und diesem Wechseln, das ist halt auch einfach, ich weiß nicht, da gibt es ja diese Korridore zum Wechseln, ne? Für mich war das insofern nie relevant, weil ich hätte zwar mal Teamsprint fahren sollen, aber da hat man dann halt den Abend vorher entschieden, dass ich doch nicht fahre, obwohl ich der Schnellere war. Deswegen war das für mich immer so nur aus der Ferne beobachtbar. Aber so das Ärgerliche ist da, glaube ich, dass du ja als Athlet kriegst du das ja erst gar nicht mit, ne? Und du fährst halt und fährst und dann kriegst du halt im Nachhinein so gesagt, ja, nee, ist halt nicht. So der Wechselfehler war halt da. Für mich ist das halt so eine sinnlose Regel, weil das macht ja jetzt für die Endzeit macht das ja nichts aus.
Nee, genau. Das hat keinen Einfluss, und wie du gesagt hast, dann fährt man da durch. Vor allem jetzt als 17 Fahrer war man noch ein bisschen stolz, da eingesprungen zu sein, dann mit den Älteren zusammenfahren zu dürfen und dann noch recht abgeliefert zu haben. Und dann auf einmal 5 Minuten später hört man dann, dass man distanziert wurde. Da sind, glaube
Ja.
ich, auch ein, zwei Tränen geflossen. Ja, weil vor allem man fühlt es natürlich auch ein bisschen schuldig gegenüber den anderen. Was ja im Nachhinein natürlich Quatsch ist, aber in dem Moment war das dann schon echt scheiße,
Ja.
ja.
Und wie ging das dann bei den Junioren sozusagen weiter?
Ja, gut, dann bin ich als Junior wieder in den Bundeskader ganz normal gekommen und bin dann in der ersten Sichtung eine wirklich gute 1000 Meter Zeit gefahren. Habe ich dann noch damals Zweiter oder Dritter in der Sichtung? Ich glaube, Dritter. Und dann war so ein bisschen da schon die Perspektive abzusehen in Richtung 1000 Meter, in Richtung Position 3 im Teamsprint. Dann sind wir im Januar, ist ja immer dieser internationale Sichtungswettkampf in Apeldoorn. Da sind wir dann gefahren, da bin ich auch ganz, ganz solide gefahren, im Teamsprint, gute 1000 Meter gefahren. Da war schon das Ziel und eigentlich auch so die Richtung vom Trainer, vom Bundestrainer in Richtung WM, Richtung 1000 Meter und Teamsprint. Naja, und dann kam eben Corona. Natürlich das ganze Jahr so ein bisschen zerstört. Da war ich Anfang, als das mit Corona anfing, war ich da echt super motiviert, weil ich dachte, das kann jetzt echt ein richtig gutes Jahr werden, so ein bisschen das Durchbruchjahr. Und habe dann richtig viel trainiert zu Hause. Man konnte ja nur zu Hause individuell trainieren, da war ja wirklich alles
Ah,
geschlossen.
stimmt, ihr durftet ja auch nicht, ne? Obwohl ihr sozusagen diesen Kaderstatus hattet.
Genau, das mit dem der Ausnahme für Kaderathleten kam eben erst später. Und deswegen musste ich dann da auch zu Hause trainieren und habe wirklich mal mehr gemacht, als auf dem Trainingsplan stand, habe mir da wirklich richtig hart trainiert. Und ja, als es dann wieder losging, dass wir auch wieder zusammen trainieren konnten, auch im Stützpunkt trainieren konnten, war ich am Anfang echt richtig gut in Form, bin stark gefahren, aber wie das dann eben so ist, wenn man zu lange zu hart trainiert, dann geht die Formkurve irgendwann steil nach unten. Und ja, so hat es dann nicht ganz gereicht zu den großen Wettkämpfen, weil natürlich auch vom Datum her spät im Jahr waren. Ich glaube, die WM ist komplett ausgefallen, die Junioren-WM. Dann gab es nur die Junioren-EM und die stand ewig lange auf der Kippe. Und
Stimmt,
ja.
die ist doch, da ist doch der Veranstalter so kurzfristig abgesprungen und dann musste man einen neuen finden, irgendwie sowas war doch da, ne?
Ja, genau. Das war auch wirklich Mist. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall war das dann sehr kurzfristig, wurde das dann nochmal verschoben. Es war alles ein bisschen schwierig. Und ja gut, für einen Athleten, wenn man dann wirklich dann ein halbes Jahr alleine hart trainiert hat und immer noch so keine Perspektive hat, dann war man vom Kopf her auch immer so ein bisschen müde. Dann gab es irgendwann wieder die ersten Sichtungswettkämpfe, die ersten Lehrgänge mit den Bundeskadern. Ja, und die Sichtungswettkämpfe haben dann auch als Qualifikation gezählt für die EM. Und ja, ich war da nicht schlecht. Ich war da immer noch im Geschäft, dass ich da hätte als vierter Mann eingesetzt zu werden. Aber ja, dann am Ende war es dann ganz knapp, dass man sich dagegen mich entschieden hat. Ja, und da bin ich eben zu Hause geblieben. Da gab es in dem Jahr keine deutsche Meisterschaft, für mich dann noch keine Europameisterschaft, sondern eben ja einfach gar nichts. Das war natürlich schon, ja, schon ein bisschen übel, weil ich das eigentlich dachte, dass das ja so wirklich das richtige Durchbruchjahr auch international werden wird. Und am Ende war es eigentlich eins der schlechtesten Jahre, die ich jetzt so als
Ja.
Radsportler hatte. Und da war ich dann auch erstmal wirklich lange, ja, in der Saisonpause da schon so ein bisschen mitgenommen, aber dann, als das Training wieder losging, hat man auch wieder schnell neue Motivation geschöpft. Nächstes Jahr dann wirklich, dann richtig. Und dann ging das eben so weiter ins zweite Jahr U19. Und ja, dann das war dann auch mit Abstand das beste Jahr meiner damals und auch jetzt noch jungen Karriere, wo ich dann zweimal deutscher Meister werden konnte und wir dann mit der Nationalmannschaft noch Vize-Europa und Vize-Weltmeister im Teamsprint geworden sind. Da hat dann ja auch viel, viel, viel gestimmt in dem Jahr, auch nicht alles. Sicherlich rückblickend auf die EM und die WM hätte man da auch trainingstechnisch das noch anders vorbereiten können, dass da die Form auch noch anders gestimmt hätte. Und die Formkurve ging dann zur WM vor allem auch wirklich schon wieder steil nach unten, weil es dann eine extrem lange Saison war. Aber ja.
Ja, das merkt man selber so, wenn das so lange sich zieht, so irgendwann, so selbst wenn du halt so diese ansteigende Form hast, so irgendwann ist halt wirklich Schicht im Schacht. So, ne? Da kann halt also das Ziel, was man vor Augen hat, noch so groß sein, wenn es einfach nicht mehr geht, dann geht es halt nicht so, ne?
Ja, genau, ja. Vor allem, das fällt mir jetzt, wo ich den Vergleich auch mit dem Straßenradsport habe, auch nochmal extrem auf, dass es als Sprinter wirklich auf die Nuancen ankommt und man da eine Woche in Topform sein kann, aber wenn man dann wirklich überzieht und schon eine lange Saison in den Beinen hat, dass dann 2 Wochen später fährt man gefühlt rückwärts, dass da
Ja.
wirklich gar nichts mehr geht. Ja. Das als Straßenfahrer kann man das meiner Meinung nach noch so ein bisschen besser ausbalancieren. Kann man noch mal eine Pause einlegen und dann ist man trotzdem wieder schnell in Form. Das geht eben
Ja.
mit Sprinter gar nicht.
Ja, du hast halt so dieses komme ich heute nicht, komme ich morgen, so das funktioniert halt besser, ne? Du kannst halt ein Rennen mit 80% fahren und hast halt dann beim nächsten Rennen auf einmal irgendwie 100 oder so.
Ja.
Und du siehst halt so, du merkst halt, wie es von Rennen zu Rennen besser wird, so, also dass du halt auch diese Rennhärte brauchst, um diese Form zu erreichen. Und im Sprintbereich kannst du halt, weiß ich, von der EM kommen und fährst dann zur WM und bist eigentlich der heiße Favorit und gewinnst gar nichts, so, ne? Weil es halt einfach, du bewegst dich halt auf so einer dünnen Klinge zwischen Hop oder Flop, weil einfach dieses Training so anders anstrengend ist, ne? Ich hatte auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen, so Krafttraining, dass das ja eigentlich ganz anders diese mentale Stärke abfordert, weil du halt einfach auch beim Krafttraining im Fokus bist, ne? So klar kannst du als Ausdauerfahrer, machst du halt dein Stabi, ne? Dann machst du das halt. Aber das ist jetzt nicht vergleichbar, wie wenn halt ein Sprinter Krafttraining macht.
Nee, genau, das.
Weil also so der Ausdauerfahrer oder der Triathlet, der macht halt sein Stabi am Ruhetag so, ne, damit er sich halt sein Gewissen befriedigen kann, er hat jetzt was gemacht.
Ja.
Und so der Sprinter, der geht halt in den Kraftraum, für den ist das eine vollwertige Trainingseinheit.
Ja, genau. Und der Unterschied ist eben, dass als Ausdauerfahrer, selbst wenn du eine vollwertige Trainingseinheit auf dem Rad absolvierst mit Intervallen, fährst du ja, wenn du ja zum Beispiel EBs fährst, fährst du ja auch nicht am Limit. Das heißt, du musst jetzt auch mental da nicht so im Fokus sein.
Ja, du machst es halt sozusagen, so dein Limit definierst du halt selber, ne? Weil du kannst halt, weil die EBs ja halt lang genug sind, kannst du halt selber mit der Zeit das so regulieren, wenn du halt merkst, du wirst müde oder es geht ein bisschen mehr.
Genau,
Äh,
genau.
und, und wenn du aber bloß 200 oder 500 Meter fährst, ja, da hast du ja eigentlich gar keine Zeit, da fährst du halt Anschlag.
Ja, genau. Und dann wieder zurück zum Krafttraining, da ist es genauso. Also wenn du in den Kraftraum gehst als Sprinter, dann musst du eigentlich immer 110% geben und auch immer vom Kopf her so bereit sein, dass du in jedem Training irgendwo über dich hinauswachsen musst, weil du wirklich die maximale Kilogramm an Gewichten irgendwie bewegen musst. Und
Ja.
das ist eben da als, ja, als Ausdauerfahrer nicht so. Da kann man nochmal, wenn man sich nicht so gut fühlt, da ein bisschen was wegstreichen und da ein bisschen kürzer fahren, dafür an einem anderen Tag länger fahren. Aber als Sprinter ist es eben gefordert, wirklich bei fast jeder
Ja.
Trainingseinheit ans Limit zu gehen.
Ja, du kannst halt nicht sagen, okay, ich fahre heute bloß zweimal 200 Meter statt viermal und mach's dann beim nächsten Mal sechsmal oder so. Das funktioniert da ja so nur bedingt.
Nee, genau, das funktioniert. Ja, vielleicht teilweise, aber eben nicht in solchen Extremen. Das ist dann schon was
Ja.
anderes, ja.
Und in welchen Disziplinen warst du dann deutscher Meister? Das war Sprint und
1000 Meter.
1000 Meter.
Genau. Im Teamsprint sind wir dann noch Dritter geworden. Das war auch ganz, ganz cool, weil wir eine richtig junge Mannschaft waren. Mit ja, mir als Einziger, nee, mit mir als Junior im älteren Jahr, dann mit Kenneth Meng als Junior im jüngeren Jahr und dann noch einen Jugendfahrer. Da haben wir,
Nicht schlecht.
war das für uns ganz gut, ja. Und auch immer ein super Einstand. Teamsprint ja immer die erste Disziplin oder damals die erste Disziplin war bei der deutschen Meisterschaft und eine Medaille zu starten, das ist natürlich auch
Ja, ist
mental
immer
immer
gut, ne?
super. Ja, genau.
Aber was ich jetzt so in deiner Erzählung vermisse, sind so wilde Stories von Trainingslagern auf Mallorca.
Ja, gut. So viele wilde Stories gab es da eigentlich auch gar nicht. Also ich glaube, da hast du wahrscheinlich noch ein bisschen wildere Stories zu erzählen, auch allgemein aus deiner Zeit als
Ja,
Bahnfahrer. Wir haben da gar nicht so viel
das.
Scheiße gebaut. Muss man überlegen, ob mir da was einfällt. Aber eigentlich waren wir da immer artig.
Ja, ich kann noch so eine andere, die hat jetzt nichts mit Alkohol und so zu tun, aber auch mit Mallorca. Das eine Jahr war ich ja dann privat da und hatte mich dann immer mit Dominik und Karl, also Karl Hinze, verabredet. Und die hatten das dann sozusagen klar gemacht, dass ich bei denen mitfahren darf. Und dann war ja damals Trainer Herr Bergemann. Und dann sind wir da halt sozusagen immer diese Standard 90-Kilometer-Runde gefahren. Das war halt so flach raus und dann flach zurück. War halt für alle fein, so, ne? Und damals so die Gruppe war halt Dominik Antklam, Karl Hinze, Nick Schröter, ich glaube Moritz, wie hieß er weiter, weiß ich nicht mehr, war auch mit dabei. Oh Gott, der war glaube ich sogar mal Dritter bei der WM im Sprint.
Boah, fällt mir jetzt auch nicht.
Aus
Dann
Cottbus.
muss ich passen. Habe ich leider keine
Ja,
Antwort.
ist ja auch egal, jedenfalls war das so die Gruppe und dann halt so Marc Jurczyk, der war ja damals dann so, ich sag mal, frisch Sprinter so mit. Der hatte dann halt also noch gut Kondition. Und dann halt noch so Nick Rother. Und die waren halt alle so noch relativ pubertär und Nick Rother war dann auch immer etwas vorlaut. Und dann sind dann sozusagen, wenn die 90 Kilometer um waren, bin ich dann immer noch mit Herrn Bergemann weitergefahren. Und den einen Tag war Nick Rother so laut. Da musste er dann noch mit mir und Herr Bergemann mitfahren. Und wir sind dann immer noch so 50 bis 60 Kilometer halt dran gefahren. Oben auf Mallorca, da bei Alcudia und dann hoch nach Sinjö und also ein Quatsch. Und dann sind wir da oben immer durch so ein Dorf gefahren. Und auf einmal hat dann Herr Bergemann so angetreten, dass wir dann sozusagen Nick kurz abgehängt hatten. Und dann haben wir uns hingestellt, haben geguckt, wie er uns dann im Dorf gesucht hat. So, und dann tags darauf war er dann aber wieder ganz höflich und so und mundzahm.
Ja gut, so klappt es natürlich auch. So
So,
klappt es
das
natürlich auch.
Gleiche war halt auch einfach für in Schwerin, ne? Gab es so die gleiche Situation. Da ist er uns halt auf den Sack gegangen, weil er halt immer so viel erzählt hat, so, ne? Und dann wollte er noch immer schneller fahren und so und dann haben wir ihn halt abgehängt, so, ne? Und dann damals war er noch neu in Schwerin und dann kannte er sich halt auch nicht so gut aus. So, und dann wir ihn abgehängt, an die Seite gestellt, er an uns vorbei und wir hinter ihm her und haben uns das angeguckt.
Das hört sich natürlich gut an, ja. Wäre
Alles
ich
solche.
gern dabei gewesen,
Ja, oder beste Aktion war auch mal, waren wir über Winter in Schwerin und dann sollten wir KB fahren und damals so Henry Ober, Johannes Keuchel, ich, wir hatten halt alle keinen Bock. Und dann sind wir da in Schwerin Richtung Wittenburg rausgefahren, diesen Berg runter und da ist halt so eine Ampel in der einen Abfahrt.
ja. Ja,
Und
genau.
die ist halt auf einmal, oder hat man gesehen, dass sie auf Rot umschlägt. Und dann hast du halt so gesehen, vier Leute attackieren volles Brett, hacken da noch so halb rot über die Ampel. Der Rest der Gruppe musste halt anhalten und ist dann halt eine Stunde KB gefahren und wir sind halt einfach nur um den Teich, also Mühlenteich oder so, wie der heißt.
Ja,
Sind wir einfach nur
genau.
rum und waren dann halt nach einer halben Stunde wieder zurück, weil wir keinen Bock hatten.
Ja, das sind
Naja,
gute Storys, ja.
all solche Sachen, das ist halt so in meinem Jahrgang da
Ja,
passiert
ja.
und amüsieren wir uns heute noch sehr köstlich drüber.
Na, dann muss ich doch noch mal eine Mallorca-Story auspacken, wenn du schon drum bittest. Weil das war noch, da war ich noch 17 Fahrer, da war man ja mit dem BDR noch nicht auf Mallorca, sondern da waren wir noch mit dem Landesstützpunkt Schwerin dort. Unsere Trainingsgruppe bestand aus 5 Fahrern, 5 Jungs und der Herr Kweißer mit dem Auto hinten ran. Und das war einer der letzten Tage, ich glaube der vorletzte Tag vom Trainingslager. Und das wollten wir mal in die Berge fahren, dann sind wir Orient reingefahren. Und da hatten wir einen Fahrer, der wollte unbedingt in die Berge fahren. Schon das ganze Trainingslager hat da darum gebettelt, wann fahren wir endlich in die Berge, aber als Sprinter kann dann mal die Antwort, nee, heute fahren wir flach,
Ja,
ruhig und langsam.
das ist ja auch sozusagen, wenn du guckst, Stützpunkt ist ja dann immer eigentlich da Arenal die Ecke.
Genau, ja.
Und zum Orient hin, da ist ja der Sprinter schon fertig mit dem Training,
Ja,
wenn er angekommen ist.
genau. Deswegen sind wir dann hier hingefahren und ja, dann aber am vorletzten Tag doch. Und der Junge hat sich dann natürlich wie Bolle gefreut, dass wir jetzt endlich in die Berge fahren. Und dann fahren wir wirklich ungelogen in den ersten kleinen Anstieg rein und dann tritt er voll an, voll motiviert und dann reißt ihn die Kette und dann war nach 20 Metern, vielleicht noch 200 Metern Berg, worauf er sich das ganze Trainingslager gefreut hat, das Training dann auch wieder zu Ende. Naja, dann ist er in den Bus gestiegen zum Mike Weißer und saß dann wohl wirklich das ganze restliche Training neben dem. Und er hat wohl kein Wort gesagt und das Training war lange. Es war echt eine lange Runde. Aber es war dann auch noch nicht alles, sondern es hat angefangen zu regnen, als wir aus dem Orient schon draußen waren. Das war, glaube ich, der einzige oder der erste Regentag von unserem Trainingslager. Dementsprechend waren dann die Straßen auch wirklich richtig glatt, da ein bisschen Staub drauf war. Und dann hat der Kweißer nochmal vor uns angehalten und meinte, wir sollen ganz langsam fahren in den Kurven, bloß jetzt nicht stürzen, das wäre unnötig. Wir natürlich alle, ja, machen wir passen auf. Und dann, ja, vielleicht 5 Minuten später, ist dann ein anderer Sportler aus unserer Trainingsgruppe, will dann über so einen Gullydeckel einen Bunnyhop machen und ist dabei irgendwie so blöd aufgekommen, irgendwie hat sein Rad dann in der Luft schräg gestellt, dass er dann 5 Minuten nach der Ansage gestürzt ist und wirklich über den Neckar gegangen ist und bestimmt 10 Meter wie so ein Pinguin über die Straße geschlittert hat. Und dann auf der Mitte der Straße lag. Die Autos da vor und hinter ihm haben erstmal einen Schreck bekommen, alle angehalten und der saß da völlig orientierungslos und war ein bisschen benommen. Naja, und dann ging es weiter. Dann ist der Kweißer wieder aus dem Bus ausgestiegen und meinte, das kann doch nicht sein. Ich habe euch vor 5 Minuten gesagt, dass niemand stürzen soll und da liegt schon der Erste auf der Nase. Dann haben wir erstmal nochmal einen Einlauf bekommen, dass wir jetzt wirklich ganz langsam und ganz vorsichtig fahren sollen. Naja, und wie man es denken kann, dann vielleicht 20 Minuten später, dann der nächste Fahrer aus unserer Trainingsgruppe wollte auch über den Gullydeckel oder über den Schlagloch, was auch immer, rüberspringen. Aber das war nicht ganz so klug, weil da nämlich ja, direkt nach dem Schlagloch eine Kurve kam und der dann praktisch in die Kurve reingesprungen ist. Auch
Oh ja.
sein Rad schief gesteckt hat und sich dann auch voll auf die Nase gelegt hat. Und ja, da saß dann ja ganz benommen auch wieder auf dem Boden, dann der Zweite. Und dann war der Herr Kweiß aber richtig sauer und ich glaube auch mit den Nerven fertig. Und der arme Junge, saß dann da auf der Straße, wusste nicht, wo hinten und vorne ist. Und der Kweiß war hinter ihm im Auto, hat dann erstmal die Hupe durchgedrückt. Dass er dann wieder aufgestiegen ist und dann sind wir zum Glück die restlichen Kilometer wirklich sturzfrei ins Ziel gekommen. Aber ja, das war dann
Ja,
der legendärste Tag des Trainingslagers. Ja.
aber Mallorca und Regen ist echt gefährlich. Also da vor den zwei Sportlern, da haben das schon andere Leute geschafft, die mit der Quaise auf Mallorca waren, sich richtig auf die Fresse zu legen, weil die Straßen nass waren. Also
Deswegen hat er uns
dieses,
wahrscheinlich so gewarnt, ja.
ja, richtig, das kam nicht grundlos.
Ja, das war echt legendär. Kurzzeitig saßen dann, glaube ich, alle drei irgendwie im Auto, so für ein paar Minuten. Das war wirklich cool, ja. Naja.
Ah, herrlich. Und wie bist du denn jetzt sozusagen, obwohl du ja doch so erfolgreich auf der Bahn warst, auf die Straße gekommen? Also was waren so deine Beweggründe, deine Auslöser dafür?
Ja, gut, da gab es mehrere Faktoren. Ich glaube, der größte Faktor war ja noch einfach mein früherer Trainer aus Rostock, der Peter Sager, der mich dann dazu bewegt hat und sagte: Mensch, du siehst gar nicht aus wie ein Bahnsprinter, siehst aus wie ein guter Straßenfahrer. Willst du es nicht mal probieren? Das hat er mir damals schon in der U17 gesagt und dann zu dem Zeitpunkt in der U19 nochmal geredet. Dann habe ich ihn mal gefragt: Ja, wenn ich das denn wirklich machen würde, was da so möglich wäre, wo ich hingehen könnte. Naja, und hat er gesagt, er hört da sich mal um und spricht mit ein paar Leuten. Das war dann der eine Faktor. Und der nächste Faktor war natürlich, dass ich immer den Radsport wirklich geliebt habe, und immer sehr gerne Rad gefahren bin, auch Radrennen gefahren bin. Und der Sprinter ging zu der Zeit durch die Entwicklung immer mehr, dass man immer weniger Rad fährt und immer mehr Krafttraining macht. Und ja, irgendwie war das dann auch gar nicht mehr so das, was ich wollte. Wenn ich dann die Rennen im Fernsehen gesehen habe, dann habe ich schon immer an den Beinen gejuckt, dass ich sowas auch irgendwie wieder machen will. Und ja, deswegen war ich natürlich für solche Gespräche immer offen. Und ja, was ich dann ein bisschen darüber reflektiert habe, wo ich mich dann so in 5 Jahren eventuell sehe, dann war das eben nicht als Bahnsprinter. Das war für mich nicht der Weg, den ich meine ganze sportliche Karriere gehen wollte, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wirklich, ja, so am Leben vorbeizuleben, viel aufzugeben, um dann am Ende Bahnsprinter zu sein. Das war nie so das, was ich wollte. sondern ich wollte eben Straßenfahrer sein und ja, die ganzen Rundfahrten, die ganzen Straßenrennen fahren und eben diesen Weg gehen, das erleben. Und deswegen war es dann für mich am Ende klar, auch wenn es zu dem Zeitpunkt eigentlich eine dumme Entscheidung war, weil ich kam mit dem U23-Bundestrainer, mit dem Herrn Bergemann, den du ja schon erwähnt hast, dem kam ich immer gut klar und ich denke, mit dem hätte ich damals auch gut zusammenarbeiten können. Und Potenzial war auch in meinem Bahnsprintbereich da. Aber ja, ich habe dann einfach so auf mein Herz gehört, dass es einfach keinen Sinn macht, den Weg für mich weiterzugehen, weil ich dann wahrscheinlich irgendwann aufgehört hätte. Und dann versuche ich es eben als Straßenfahrer. Entweder es klappt, dann habe ich alles richtig gemacht. Und wenn es nicht klappt, dann ist es eben so. Dann habe ich es wenigstens probiert. Und ja, so kam das dann dazu.
Ja, da fällt mir zu ein, dass das sozusagen Peter Sage, der hat sowieso von Anfang an immer gesagt, dass du zwar ein Sprinter bist, aber kein Bahnsprinter so, ne? Sondern
Ja, ja.
der war ja auch, glaube ich, so ziemlich enttäuscht, als du dann diesen Schritt nach Schwerin gegangen bist, ne? So
Ja, gut,
und
war schon so ein bisschen auch der Drahtzieher dahinter, weil er wollte unbedingt, dass ich nach der U15 Rostock verlasse, weil ich ja dann am Ende keinen Trainingspartner mehr hatte. Der immer so schön gesagt hat, gegen eine Mülltonne braucht man nicht trainieren. Also ich
ja.
habe bei dem alleine trainiert. Jetzt mit Mülltonne waren nicht andere Sportler gemeint, dass ich eben keinen Trainingspartner hatte. Und dass, wenn ich mich weiterentwickeln will, nach Cottbus gehen soll. Und dann war da schon angerufen und ich hätte eben nach Cottbus gehen können. Ja, und damals war ich 14. Ich weiß nicht, heute hätte ich es vielleicht schon anders gemacht. Aber damals mit 14 wollte ich nicht so weit von zu Hause weg und meine Eltern wollten es vor allem nicht.
Ja.
Und da war Schwerin eben so ein bisschen, ja, der Mittelweg, dass ich eben dann da hingehen kann. Dann war auch von Anfang an, war das dann den damaligen Landestrainer, dem Eichberg, dem heutigen, dem Herr Kweißer, so abgesprochen, dass ich immer die Möglichkeit habe, wenn es sich bietet, auch wieder zurück in den Ausdauerbereich zu wechseln. Und das fand dann der Herr Sager gut und meinte, ja, wenn ich nach Cottbus gehen will, dann soll ich wenigstens nach Schwerin gehen. Und ja, hat dann aber trotzdem immer auf mich irgendwie so ein bisschen eingeredet, dass ich
Ja.
lieber später nochmal Straßenfahrer werden soll. Und
Und
ja.
wie kam dann sozusagen der Kontakt zu deinem ersten KT-Team jetzt, wo du jetzt das letzte Jahr unter Vertrag warst? Wie ist das dann gelaufen?
Gut, das ging dann auch, erstmal ging es dann mit Herr Sager los, der dann sich wahrscheinlich ein bisschen umgehört hat und natürlich jetzt auch nicht mehr in dem aktuellsten Radsportgeschäft drin. Natürlich auch,
Hm.
die Leute haben sich auch ein bisschen, noch neue Leute gekommen, jetzt vor allem bei den deutschen KT-Teams. Ich sehe doch mehr dann junge Teamchefs, denen dann Herr Sager dann auch nicht mehr so viel zu tun hat. Hat dann aber mal den André Greipel angesprochen und hat ihn darum gebeten, was ich dann meinerseits nicht mal annehmen könnte. Und ja, kam das dann so, dass dann bei mir zu Hause auf der Terrasse dann auf einmal der André Greipel und der Herr Sager saßen und meine Eltern, wir uns dann unterhalten haben. Und ja, dann hieß es erstmal so, dass ich dann die Möglichkeit hätte, nächstes Jahr Straße zu fahren, dass sich der André Greipel darum kümmern wollen würde. Und sich dann mal bei den Teams umhören könnte, wer dann mir eine Chance geben würde, wo ich fahren könnte. Und da gab es da ein paar Teams, die da im Gespräch waren. Und dann habe ich mich damals dann für das Service Wowi Sauerland Team entschieden. Beziehungsweise waren die auch am Anfang natürlich auch ein bisschen skeptisch, gut, keine Straßenrennen gefahren. Kann zwar schnell sprinten, hat gute Sprintwerte. Aber es kann auf der Straße, aber die waren neben einem neuen Projekt gegenüber offen und haben mich dann zum
Ja.
ersten Teamtreffen eingeladen, wo ja,
Du
wir
hast
uns.
doch auch direkt dann geliefert, ne? Du bist doch dann sozusagen noch im Winter 21 bist du doch noch Winterbahnrennen dann sozusagen schon für die gefahren, ne? Und
Genau,
hast doch
genau,
da
genau,
gleich ordentlich
genau.
abgeräumt.
Ja, das war direkt nach dem Teamtreffen, kamen dann die zwei Winterbahnwochenenden und bin ich gut gefahren und ja, aus Sicht des Team damals, des auch jetzigen Teamchefs, so gut, dass er dann gesagt hat, komm, kannst gleich einen Vertrag unterschreiben, sollst gleich ins kalte Wasser geworfen werden und dann damals gleich bei der Istrian Swing Trophy, das ist eine Rennserie in Kroatien, an den Start gehen. Was natürlich für mich auch ein bisschen überraschend kam, weil der Plan eigentlich erst war, dass ich mit dann ins Trainingslager nach Mallorca gehe, dann ein bisschen da getestet werde, dann erstmal anfange, ja, ganz normale Rundstrecken, Amateurrennen zu fahren, vielleicht mal ein Bundesligarennen und dann, wenn ich mich gut schlage, ab Mitte des Jahres dann unter Vertrag genommen werde. Aber ja, das Team hat dann gesagt, ich soll gleich anfangen, gleich Rennen zu fahren. Und so stand ich dann, ja, ein paar Monate später, nachdem ich maximal 4 Runden im Kreis gefahren bin, stand ich dann an dem Start von einem 150 Kilometer langen Straßenrennen. Ja, das war dann, so der Werdegang.
Ja, nicht schlecht. Über diese Istrian Spring Trophy hört man auch so eigentlich nichts Gutes, ne? Weil sie halt einfach so früh im Jahr ist und eigentlich ist noch keiner so richtig fit so von diesen Leuten, die hier so diesen kalten Winter durchleben. Aber halt so die Leute so aus dem spanischen Raum oder aus dem italienischen oder auch vor Ort, so die können halt schon richtig Radrennen fahren zu dem Zeitpunkt, ne? Weil sie einfach bessere Bedingungen haben.
Ja, genau. Ja, für mich war es damals ganz gut, weil der André Greipel zu mir gesagt hat, wenn ich das dann als Straßenfahrer durchziehen will, dann muss ich jetzt im Winter wirklich fleißig sein, gut trainieren, weil ich viel aufzuholen habe. Hab das dann auch gemacht, habe dann eigentlich keine richtige Offseason gemacht nach meinem letzten Bahnrennen. Und dann gleich dann ins Training eingestiegen und hatte dann wirklich einen Top-Winter, war gut, hatte einmal Covid nach unserem Mallorca-Trainingslager im Januar, was aber jeder hatte, das war nicht schlimm. Und war dann echt in einer ganz guten Form zum ersten Straßenrennen. Es war da so ein bisschen mein Glück, dass ich da wirklich einen guten Winter hatte. Sonst wäre das auch alles nochmal schwerer gewesen.
Und was würdest du jetzt zurückblickend auf dein erstes Jahr sagen, was so deine absoluten Highlights waren?
Da
So aus der Straßensaison?
gibt's sicherlich ein paar Rennen, die ich ganz gut gefahren bin. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass ich, ja, 4 Jahre lang kein Straßenrennen gefahren bin und dazu auch in meinem ersten 23 Jahren. Da dem Aspekt war dann natürlich die Türkei-Rundfahrt so ein bisschen das Saisonhighlight. Und dass ich die überhaupt durchgefahren bin, war schon mal wirklich ein Erfolgserlebnis, vor allem jetzt im Nachhinein. Und ja, dass ich dann auch mal im Sprint dort vorne reinhalten konnte, das war viele Sprinterteams nehmen die Türkei-Rundfahrt immer als Vorbereitung für den Giro Italia, der dann ein paar Wochen später losgeht. Deswegen, das war top besetzt. Da waren Caleb Ewan, Philipsen, Kegan Groves, Sam Bennett. Also da waren mindestens 10 Top-Sprinter, wenn nicht noch mehr da. Also war echt gut. Und einmal konnte ich dann 13. werden. Und ja, das war schon echt top, wo ich da eben viel, ja, kein Sprintzug oder sowas vor mir hatte, sondern einfach nur das Vertrauen von meinen Teamkollegen und die mir wirklich Mut zugeredet haben, dass ich das kann. Einfach reinhalten soll. Und ja, das habe ich dann gemacht. Bin dann einfach gefahren und auf einmal, ja, war ich dann froh, dass dann nur noch 200 Meter zum Ziel waren und ich immer noch Caleb Ewan und Sam Bennett vor mir gesehen habe. Das wusste ich, dass das eigentlich
Ja.
schon ganz gut war, ja.
Und wie ist das in so einem Sprintfinale? Also im Fernsehen sieht das halt immer extrem hektisch aus, so, ne? Das sozusagen eine falsche Bewegung und das war's.
Ja, ja,
Wie
ja.
erlebt man das selbst, wenn man da mitten im Geschehen drin ist?
Ja, gut, ich denke, vor allem wenn man so ein Sprintfinale fährt, dann muss man den Kopf irgendwie ausschalten. Man ist so im Fokus drinne, man ist so schon so kaputt, dass man einfach nur noch fährt und eigentlich nur noch auf die Instinkte hört und so die Gefahr gar nicht mehr so wahrnimmt. Ja. Durch einen Sprint auf der Straße ist was komplett anderes als ein Sprint auf der Bahn. Sprint auf der Bahn geht 3 Runden und davon werden vielleicht 2 Runden, maximal 2 Runden schnell gefahren. Und
Ja.
so ein Sprint auf der Straße geht eigentlich, ja, spätestens 5 Kilometer vorm Ziel schon los, dass man eigentlich immer schon unter den Top 20, Top 30, je nach Zielankunft sein sollte. Gut, wenn alles flach ist, alles geradeaus geht, kann man auch da immer noch gut nach vorne kommen. Aber wenn es dann ein verwinkelter Stadtkurs ist, was sehr oft ist in den Sprintfinals, muss man da schon vorne sein und das heißt, das Tempo ist schon extrem hoch. Vor allem als Kontinentalfahrer, dann noch als 18-Jähriger, wird man natürlich null respektiert von den großen Jungs. Und deswegen ist man dann da auch schon dauernd im Wind und sprintet gefühlt die letzten 5 Kilometer. Und ja, der André hat mir dann damals den Tipp gegeben, dass ich gar nicht so oft in den Zielsprint denken soll, sondern eigentlich von den letzten 5 Kilometern an, mir jeden weiteren Kilometer, also die letzten 4 Kilometer, die letzten 3 Kilometer, mir dann eine imaginäre Ziellinie setzen soll und mir dann mein Ziel setzen soll, unter den Top 20 zu sein. Und dann werde ich am Ende schon irgendwie mit durchräumen. Und genauso war es dann am Ende.
Ja, nicht schlecht. Da waren ja auch dann sozusagen so, ich sag mal, Weltstars wie Van der Poel da, ne? Hast du die auch mal im Feld gesehen oder?
Ja, Van der Poel war bei dem Rennen nicht da. Dem bin ich, nee, genau, mit dem bin ich aber in Belgien jetzt im Oktober oder im September. Ich glaube, im September war das, bin ich mit dem nochmal ein Rennen gefahren. Da habe ich den nicht gesehen, weil er das ganze Rennen hinten gefahren ist, dann 50 Kilometer vorm Ziel einmal, ja, mit einem Sprint am ganzen Feld vorbeigefahren, ist sich dann da an die Spitze des Feldes gesetzt hat, hinter seine Teamkollegen. Und dann bis zum Ziel da vorne war und am Ende auch gewonnen hat. Also da habe ich nicht von viel von dem mitbekommen. Das ist schon unglaublich, wie der Rad fahren kann.
Auch eine Taktik, ne?
Ja, der fährt halt eben hinten und alle ja, bremsen wahrscheinlich viel zu früh vor der Kurve. Und hat die perfekte Fahrlinie, den perfekten Bremsweg, dass er wahrscheinlich in jeder Kurve 10, 20 Meter aufholt. Und da so viele Körner sparen kann, dass er einfach ganz hinten fahren kann. Und ja, wahrscheinlich so wenig Watt treten muss, dass er dann,
Ja.
dass es für ihn am angenehmsten ist, ganz hinten zu fahren. Was ich aber auch bis heute nicht begreifen kann, weil ich da um die Kurven gefahren bin und wirklich jede Kurve am Anschlag war. Es ging halt durch die Wallonie. Also geht schon ordentlich hoch und runter und es hat den ganzen Tag geregnet. Straßen waren glatt und ich hatte den Reifen immer am Anschlag, war mal kurz vorm Wegrutschen. Und gab es immer noch ein paar Fahrer, die dann einfach ja, an mir in der Kurve vorbeigefahren sind. Und da
Ja,
frage ich mich
das
bis heute, was die, ob die bessere Reifen haben, ob die, was die anders machen. Kann ich mir bis heute nicht
Ja.
erklären. Ich glaube, bei einem Van der Poel ist es dann nochmal extremer, dass der
Er
wahrscheinlich in so
fragt
einer
sich, warum
Abfahrt, ja, genau, der fragt sich, was ist
warum
los
fahren
mit
die so?
euch, ja.
Ja.
Der lacht wahrscheinlich alle von hinten aus und ja, fährt einmal im Feld vorbei und gehen dann am Ende den Sprint berg hoch.
Ja,
Das ist dann.
und was hast du dir jetzt sozusagen für die neue Saison vorgenommen? Was soll da so deine Ziele werden? Weil du wirst dir ja sozusagen jetzt nach dem einen Jahr so ein bisschen bewusst oder vor Augen haben, was so noch deine Schwächen sind und was du schon eher gut kannst. So, deswegen, was sind so deine Ziele für 2023?
Ja, ich habe mich 2023 dazu entschlossen, mein jetziges Team zu verlassen und habe einen Vertrag beim P&S Benotti Team unterschrieben. Ich hatte ein super Jahr im Sauerland. Das ist ein Top-Team und ja, das P&S Benotti Team ist ein bisschen näher dran, in Thüringen lokalisiert und das passt natürlich besser, weil ich jetzt in dem Jahr auch noch mein Abi mache, dass der Weg nicht ganz so weit ist und auch die Rennen sind mehr Richtung Osteuropa ausgerichtet, was natürlich auch ein bisschen lokal entgegenkommt. Und das Ziel ist da schon. Also ich bin da als Sprinter gekommen, um Rennen zu gewinnen. Da habe ich jetzt auch, habe ich zwar wahrscheinlich noch nie so ausgesprochen, aber da habe ich eigentlich genug Selbstbewusstsein, dass ich auch im Laufe der Saison ja, Top-10-Ergebnisse, Podiums und ich denke, wenn alles funktioniert, auch Siege einfahren kann. Das ist das, was das Team sich erhofft, was das Team auch irgendwann erwartet. Und ja, das ist das Ziel für nächstes Jahr.
Du trittst ja in große Fußstapfen, ne? Da bei P&S sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon ein paar Rennen gewonnen in letzter Zeit. Ja, da wird man sehen. Natürlich, die Erfahrung fehlt mir immer noch so ein bisschen. Aber ich denke, dass mir da meine neuen Teamkollegen und auch der Teamchef, der Trainer, dass die mir da gut helfen können, mich da sowohl mental als auch dann im Rennen vorne reinzufahren. Und genau.
Und weißt du schon, wann du jetzt sozusagen dein erstes Saisonrennen fährst?
Das
Abgesehen von der Winterbahn und der DM Omnium?
Steht noch nicht ganz fest, das ist noch ein Gespräch. Also das Istrian Sprint Trophy wird auf jeden Fall auch gefahren. Muss man gucken, was sonst noch so kommt. Wo es dann wirklich zu 100% losgeht, da steht noch alles. Ja, noch alles nicht zu 100% fest.
Ja, okay. Also bleibt spannend und lohnt sich dran zu bleiben, dich zu verfolgen.
Ja, das hoffe ich doch, ja. Wenn es dieses Jahr nicht ganz so viele Verletzungen oder nächstes Jahr nicht ganz so viele Verletzungen gibt für diese
Ja,
Saison,
richtig,
sollte das
dann
gut
hast du
werden,
ja
ja.
dieses Jahr eigentlich auch relativ viel Pech, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wie oft war es jetzt dreimal das Schlüsselbein?
Naja, zum Glück nur zweimal, aber dafür noch
Also
einmal das
zweimal, aber was?
Handgelenk. Also drei
Ah.
Frakturen, ja. Wahrscheinlich ohne.
Ziel Nummer 1 für 2023.
Ja, auf jeden Fall. Ohne Knochenbrüche durchkommen, das wäre super.
Gut, dann lass uns mal noch so ein bisschen in die Rubriken reinkommen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der Laktatdusche-Playlist.
Ja.
Hast du einen Song mitgebracht, den du raufpacken
Ja,
würdest?
auf jeden Fall. Ich habe mir als Vorbereitung die Folge mit Marc Jurczyk angehört, die ich echt cool fand. Der hat ja einen Song von Rammstein raufgebracht. Da konnte ich jetzt natürlich nicht so mitgehen. Das ist nicht so mein Fall. Ich habe aber auch einen Klassiker, und zwar was von Eminem mitgebracht, nämlich Lose Yourself.
Oh ja.
Ich glaube, das passt auch gut auf einen Sportpodcast. Also den höre ich immer ganz gerne morgens, um so ein
Ja.
bisschen den Fokus für den Tag zu bekommen und auch gerne vor dem Training. Echt.
Ja, Eminem ist allgemein geil, so wenn du so in den Fokus kommen willst. Ne? Der hat halt so einen Haufen Lieder, die du halt dir gut reinziehen kannst. Und
Ja,
dann
ja.
bist du halt so in diesem Flow drin. Ich weiß auch nicht, wie er das macht, aber so, ich glaube, der deckt so eine gute Bandbreite ab, dass halt so alle
Das
drauf
stimmt,
abfahren
ja.
und in so einen Tunnelmodus kommen, ne?
Ja, vor allem finde ich seine Texte cool und ich kann die Texte auch relativ gut verstehen, was bei anderen amerikanischen Rappern ziemlich schwierig ist,
Ja.
da so wirklich den Text auch rauszuhören. Aber das klappt bei Eminem immer ganz gut. Deswegen absolute Top-Song, absolute Nummer 1.
Ja, nicht schlecht. Ich habe wieder was Rockiges mitgebracht von In Flames, Only for the Weak.
Okay, kenne ich gar
Das,
nicht, muss ich mal anhören, ja.
ja, ist so Klassiker, also so ist halt nicht so dieser komplett harte Heavy Metal, aber ist halt schon hart. Ja, und die hatten jetzt letztes Wochenende auch ein Konzert in Hamburg, konnte ich leider nicht dabei sein, aber so lohnt sich auch da mal so zum Konzert zu gehen, das ist
Okay.
ganz cool.
Für die nächste Offseason, ja. Kommt da
Ja.
auf die Bucketlist.
Dann meine Lieblingsrubrik Wahrheit oder Pflicht.
Ich ja gar nicht, was du denn fragen willst, wenn man Wahrheit nimmt, aber ich nehme mal Wahrheit, ja.
Wahrheit, ja, ich habe mir das, weil mich das bei dir so ein bisschen interessiert, du bist halt so ein junges, aufstrebendes Talent, ne?
Ja, wenn du das sagst.
Und ja, also finde ich jetzt schon, also ich finde das phänomenal, diesen Werdegang, dass man halt auch sagen kann, man kommt vom Kurzzeitbereich und man schafft das halt ganz gut, sich in dieser Ausdauerszene ohne irgendwelche Radkilometer aus den vergangenen Jahren zu etablieren, so, weil ich habe das ja selbst durch. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn einem sozusagen diese Grundlagenkilometer fehlen. Deswegen glaube ich, so wenn du dich da jetzt eingrufst und gut durchkommst, so dann, dass du da so eines der aufstrebenden Talente bist. Und mich würde da interessieren, wenn dir jetzt sozusagen Alpecin Dekoinic einen Vertrag anbieten würde als Helfer.
Ja.
Und Movistar würde dir einen Vertrag anbieten als Chefsprinter. Was würdest du eher machen? Was wäre so deins?
Der kommt drauf an. Also hätte ich dann bei Alpecin auch die Möglichkeit, mich im Laufe der Jahre auch als Sprinter hochzuarbeiten? Oder wäre es gesetzt, dass ich wirklich meine ganze
Nee,
Karriere
du
bei
bist erst.
Alpecin wäre ich nur Helfer? Ich habe keine
Nee,
Chance, irgendwie Siegfahrer zu werden.
sagen wir, wir legen das mal auf 2 Jahre aus, sozusagen, dass du dann 2 Jahre Helfer wärst und dann müsstest du neu verhandeln.
Ja. Und finanziell ist auch gleich.
Boah, ich weiß nicht, was die so bezahlen.
Weiß nicht, wer wen bezahlt. Ich glaube, boah, ein spanisches Team gut bezahlt. Ah, keine Ahnung. Aber ich würd auf jeden Fall auch davon unabhängig dann zu Alpecin gehen, weil ich denke, 2 Jahre ist ja eine Top-Zeit, um viel zu lernen. Als Helfer lernt man enorm viel. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ja, wenn man gleich irgendwie ins kalte Wasser geworfen wird. Vor allem dann nochmal bei einem World Tour Team. Ist ja nochmal was ganz anderes. Bei dem
Ja,
Druck, den man da
vor allem
steht.
jetzt nächstes Jahr beide World Tour Teams, von daher wäre es ja sogar
Genau.
egal.
Ja.
Also,
Nee, da würde ich mich
dann.
ganz klar für Alpecin entscheiden,
Okay, nicht schlecht.
ja. Vor allem, weil bei Movistar ist ja auch die Sprinterfraktion. Gut, und Max Kanter haben sie natürlich, einen Top-Sprinter.
Ja, aber
Aber sind
dann
ja,
hört es auch auf, ne?
genau, die sind ja
Also.
traditionell Spanier. Können nicht anders als schnell berghoch fahren und ich glaube, was anderes haben die auch nicht so viel Lust.
Ja.
Deswegen, ja, wenn natürlich bei Alpecin ist die Sprinterkultur nochmal ganz anders als bei
Ja.
Movistar.
Dann, was ist so dein Lieblingsgetränk in der Off-Season?
Oh, gut, gegen gutes Bier sagt man, da sagt man nie nein. Auch mal ein guter Rotwein passt auch mal ganz gut. Ja, aber so würde ich wahrscheinlich bei einem guten Bier bleiben, ganz klassisch.
Also ein schönes Rostocker oder ist dir das egal?
Ja, also Rostocker trinke ich eigentlich immer ganz gerne, ja. Nur mal ein
Ich weiß nicht,
bisschen die lokale Heimat vertreten, ja.
es gibt doch auch so eine, ich glaube, es hat er mal im Besenwagen erzählt, André, wo er dann ja bei IKEA war und dann sozusagen zu Tour de France mit einer Kiste Bier angereist ist, ne?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ne, und die dann halt so völlig perplex waren, weil sie das halt nicht kannten, ne? Weil die Franzosen ja da so sehr eitel und wirklich so während der 3 Wochen dann kein Alkohol und so. Das
Ja, ja.
muss sie nochmal fragen. Das würde mir nochmal interessieren, diese Story.
Jetzt frage ich nochmal nach, ja. Ja, gut, ich meine, durch ein Bier auch bei der Tour de France fährt man am Ende auch nicht langsamer. Das ist dann mehr
Ja,
Kopfsache.
aber das Problem ist ja, so eine Kiste hat ja 25 Flaschen.
Ja, stimmt. Ja, gut, das macht dann, vor allem, wenn man mit Flieger anreist.
Ja, also die Rechnung geht nicht ganz auf.
Nee, das stimmt. Ja, aber dann bleibe ich bei einem guten Rostocker,
Und was war bisher so deine größte Panne, die du dir mal geleistet hast?
ja. Oh, gibt's schon ordentlich. Ne? Meine größte Panne, doch, das ist mit Abstand die größte Panne. Da war ich mit 10 Fahrer und bin ich aus Jux und Dalerei die Landesmeisterschaft mitgefahren und bin da die 2000 Meter gefahren und noch Bahnsprinter gewesen. Und wäre theoretisch Bahnrekord gefahren, nur habe ich meinen Lenker selber gewechselt und war ein bisschen zu blöd, um oder habe es einfach vergessen, die Schrauben dann richtig festzumachen. Dann bin ich losgefahren und nach 2 Runden habe ich gemerkt, ja, irgendwie geht mein Lenker immer mehr nach links, immer mehr von der Bahn weg. Naja, und dann ging das so weiter, dass ich dann nach 6 Runden, ich schicke dir mal ein Bild rüber, also wirklich bestimmt waren das 75 Grad, mit denen ich dann nach links auf dem Zeitfahraufsatz lag und dann irgendwie so um die Bahn gefahren bin. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, dabei nicht zu stürzen. Aber ja, so habe ich dann bis die letzten 2 Runden lag ich nämlich auf Kurs für den Bahnrekord, der, glaube ich, damals schon fast 20 Jahre nicht geschlagen wurde. Und den hätte ich natürlich gerne, gerne geholt. Aber
Ja.
ja, ich meine, wenn man die Schrauben nicht richtig festmacht, dann hat man es auch nicht verdient,
Ja,
da einen Bahnrekord zu holen.
dabei sagt man ja immer eigentlich nach fest kommt ab, ne? Aber wenn gar nicht
Ja,
erst
wenn gar
fest,
nicht
dann
erst
ist auch
fest,
irgend dann ist auch
ist auch
ab.
ab, ja. Das stimmt, ja, das war wirklich meine größte Panne. Und jeder, der dabei war, der erzählt mir das heute noch. Ich glaube, das werde ich auch nie wieder loswerden.
Ja, da hast du so einen Ruf weg, ja?
Ja, da habe ich auf jeden Fall Ruf weg.
Und dann abschließend, wen würdest du hier auf die VIP-Gästeliste setzen?
Oh, da gibt's viele. Lieber was Humorvolles oder was Intelligentes?
Führ dich frei. Du
Ich fühle
kannst
mich
auch gerne
frei.
zwei oder drei Leute raufpacken.
Ja, um wirklich so ein bisschen Humorvolles zu bringen, vielleicht schon so in die Richtung Trash-TV geht, dann würde ich dir auf jeden Fall Paul Schippert empfehlen.
Ja.
Der ist immer ein ganz lustiger Typ, wobei das auch interessant wäre, weil er auch den Wechsel von der Leichtathletik in den Bahnsprint gemacht hat und das auch bei ihm relativ schnell geklappt hat, also eigentlich sehr schnell geklappt hat, dass er angefangen hat, schnell Fahrrad zu fahren. Würde mich auch interessieren. Ja, und dann um ein bisschen lokal zu bleiben in Rostock, musst dich mal mit Marc Albrecht unterhalten. Ich finde,
Ja.
das ist ein cooler Typ, der hat auch immer viel zu erzählen, das ist ein richtiger Tüftler, wirklich ein richtiger Macher.
Ja.
Dem sieht man sein Alter auch nicht an. Also den schätzt man immer mindestens 10 Jahre und noch mal jünger an.
Absolut. Ich war neulich
Ja,
richtig schockiert, als ich in die Ergebnisliste geguckt habe, wie alt er ist.
ich weiß gar nicht, ob er will, dass man das jetzt hier ausspricht, deswegen sage ich das jetzt nicht, aber der ist deutlich älter als man denkt und der hat schon echt
Ja.
richtig coole Sachen erlebt. Also
Ich dachte,
in
er wäre
Sachen.
vielleicht 3, 4 Jahre älter als ich, aber.
Nee. Genau, der hat schon viel erlebt in Sachen Pokerturnieren und sowas. Da musst du ihn mal drauf ansprechen und auch Motorradrennen. Also
Ja.
echt, echt cooler Typ, ja. Und
Ja, da können wir doch gleich mal die Empfehlung für seinen YouTube-Kanal aussprechen. Also wer mal so richtig kranke Sachen sehen will, so wie man wirklich richtig strange durch Lücken fährt, die es eigentlich nicht gibt und
Ja,
damit durchkommt.
genau. Dann guckt euch die YouTube-Videos an, die sind echt cool, ja. Das stimmt.
Verlinke ich in den Shownotes.
Ja, perfekt. Und dann noch als dritte Empfehlung. Das würde ich mir sehr gerne selber anhören. Ich hoffe auch, dass der vielleicht irgendwann mal jetzt auf dem Besenwagen ist, auf dem Besenwagen-Podcast, dass der Johannes Adamitz, der jetzt mein Teamkollege war bei Sauerland, der
Oh ja.
jetzt Profi geworden ist bei Lotto Soudal oder jetzt Lotto Destiny, da jetzt in der Pro Tour unterwegs ist. Und ja, das würde mich interessieren, wie jetzt so seine ersten Eindrücke aus
Aber da,
Belgien sind, ja.
das war auch schon lange überflüssig, ne? Dass er sozusagen da aufsteigt. Also wenn man so guckt, der ist halt einfach ein konkretes oder solides Grundniveau immer gefahren. Der war immer da und immer halt so unauffällig so.
Ja, und eben kranke Wattwerte. Das ist der Tritt, vor allem in Watt pro Kilogramm. Das ist wirklich brutal. Also wenn man das sieht, das kann einen auch ordentlich demotivieren. Nee, also Spaß beiseite, der ist echt richtig, richtig stark und ist ein intelligenter Typ. Und der hat es auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Hat auch schon viele Rückschläge hinnehmen müssen in Sachen Verletzungen und alles Mögliche. Und war schon kurz davor aufzuhören und da jetzt echt den Sprung geschafft und zu einem meiner Meinung nach eins der coolsten Teams. Ich meine, belgisches Team ist immer cool, ist das Erz des Radsports. Und dann eben ein Team mit so einer Tradition, wo Philipp Gilbert ist da jetzt gefahren, André Greipel, da waren ja
Ja.
lauter Stars unter Vertrag. Und das ist ja einfach ein super Typ bei einem super Team. Das würde mich auf jeden Fall interessieren.
Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich ja sogar die ein oder andere Nominierung hier noch dieses Jahr vors Mikrofon.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja cool, ja.
Gut, dann ich sage danke für den netten Abend. Hat mir super Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Fand ich auch cool.
Ja,
Und
wir hatten
dann.
das ja eigentlich schon mal vor viel längerer Zeit mal irgendwie abgemacht und dann
Genau,
jetzt vor kurzem nochmal.
als wir uns dann getroffen hatten, da hat es dann geklappt jetzt, ja.
Genau,
Ja.
und wenn du dann jetzt sozusagen am Wochenende fährst zu DM Omnium, drücke ich dir
Genau, genau.
natürlich fest die Daumen.
Ja, vielen Dank. Das ist noch so ein bisschen aus dem Training heraus. Da ist noch nicht viel Druck hinter. Aber wird eigentlich immer ganz cool und die Form ist auch
Ich
gar nicht so schlecht.
will ja jetzt keinen Druck ausüben, aber ich war heute Morgen noch bei Tipico, ne? Hab auf dich
Ach
gesetzt.
so, ja, dann das höre ich natürlich gerne, ja. Aber das darf ja natürlich nicht mit mir in Verbindung gebracht werden, sonst gibt
Nee.
es noch Ärger mit Wettmanipulation.
Ja, aber wenn du dich jetzt nicht anstrengst, ja, nee, aber ich weiß ja nicht, was ich auf dich gesetzt habe,
Ja, so, vielleicht
aber.
hast du ja auch Sturz auf mich gesetzt.
Ja, vielleicht.
Gut,
Und dann hoffe ich doch auch, dass, wenn du über Weihnachten hier bist, denn, dass wir uns irgendwo mal auf der Straße zu einer gemeinsamen Grundlageneinheit verabreden.
ja, wie gesagt, sehr gerne. Bei Weihnachten mache ich ein bisschen ruhig, aber dann zwischen Weihnachten und Neujahr wird wieder ordentlich viel lang und locker trainiert und sich dann aufs Trainingslager und die neue Saison wirklich vorzubereiten. Da hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns dann sehen.
Ich auch. Von daher von meiner Seite, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.